Die Lesung ist heute aus Matthäus Kapitel 19, die Verse 16 bis 30. Und sie, einer kam zu ihm und sagte: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er aber sagte zu ihm: Was heißt du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, dann halte die Gebote. Da sagte er zu ihm: Welche? Jesus aber sagte: Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugenaussage machen. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm: Das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Jesus sagte zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin. Verkaufe, was du hast. Gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir. Als der junge Mann diese Antwort hörte, ging er betrübt weg, denn er war sehr reich. Jesus aber sagte zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als seine Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten: Wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sagte zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da antwortete ihm Petrus: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Jesus sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf den Thronen seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israel richten. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fach wiederbekommen und das ewige Leben empfangen. Aber viele Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Dies ist das Wort Gottes. Amen.
Ja, allmächtiger Gott, wir wollen nun still vor dir werden. Wir wollen von dir hören. Ja, hilf du uns in deinem Wort, die gute Botschaft von Jesus Christus neu und besser zu verstehen und dich dadurch mehr zu lieben. Wir bitten dies in Jesu Namen und um seinetwillen. Amen. Ja, lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Das ist die heiße Frage, um die sich der Predigtabschnitt heute dreht. Er besteht aus drei Episoden mit jeweils einer eigenen Botschaft zum Lohn der Nachfolge. Wir werden uns aus Zeitgründen nur mit dem ersten Teil befassen. Ich werde die anderen beiden nur ganz kurz anschneiden und die könnt ihr euch dann unter der Woche noch genauer anschauen, wenn ihr euch mit dem Thema weiter beschäftigen wollt, was ich nur empfehlen kann. Aber ich möchte euch fragen, wie relevant ist diese Frage eigentlich für euch? Lohnt sich Nachfolge? Ist diese Frage nicht schon mit einem klaren Ja beantwortet? Wenn du dich noch nicht als Christ bezeichnen würdest, vielleicht noch nicht ganz beantwortet, aber steckt nicht ein ganz klares und ein unmissverständliches Ja in deiner Entscheidung, wenn du Christ bist? Ja, es lohnt sich. Nun, der Abschnitt Im Matthäus-Evangelium, mit dem wir uns gerade befassen, beleuchtet diese Frage, lohnt sich Nachfolge, aus ganz unterschiedlichen Blickpunkten. Als Petrus in Kapitel 16, also schon drei Kapitel her, als Petrus in Kapitel 16 Jesus als den Christus bekennt, als König über Himmel und Erde, mit dem Gott seine ewige Herrschaft begründet, da folgt diese überwältigende Ankündigung von Jesus an alle seine Jünger und sie zieht sich durch den gesamten Abschnitt bisher hierher. Zwei Teile hat diese Ankündigung. Jesus sagt zuerst, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Wow. Jesus sagt Petrus, jeder, der mir nachfolgt, du zuerst und alle anderen, ihr werdet teilhaben an meiner Macht und Herrlichkeit. Das heißt, der Lohn der Nachfolge ist unermesslich groß. Natürlich lohnt sich Nachfolge. Aber dann kommt der zweite Teil seiner Ankündigung. Und dort macht Jesus auf die Kosten der Nachfolge aufmerksam. Er erzählt von der Notwendigkeit seines eigenen Leids bis hin ans Kreuz. In Kapitel 16, Vers 21 heißt es, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet würde und am dritten Tag auferstehen werde. Also hier haben wir die Kosten für Jesus und wir haben seinen Lohn in einem Satz. Er gibt sein Leben. Das sind die Kosten. Aber er wird wieder auferstehen zu ewigem Leben. Das ist der Lohn. Und das, sagt Jesus, ist auch das Muster christlicher Nachfolge. Gib dein Leben hier, dann gewinnst du Leben in Ewigkeit. Dieselben beiden Punkte über Kosten und Lohn der Nachfolge bilden auch das Grundgerüst in der Geschichte vom reichen jungen Mann, zu der wir hier in Kapitel 19 kommen. Und zuerst sehen wir hier, Nachfolge kostet mehr, als du denkst. Nachfolge kostet mehr, als du denkst. Und das liegt zuerst daran, dass es nicht ausreicht, ein guter Mensch zu sein, der gute Werke tut. In Vers 16 kommt also dieser Mann zu Jesus und fragt ihn, Vers 16, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Nun, wenn man sich diesen Mann anschaut, dann sieht man viel Bewundernswertes. Viel, was ihn eigentlich als idealen Christen, als idealen Nachfolger erscheinen lässt. Er erkennt die Autorität von Jesus als Meister, als Rabbi, der ihm den Weg zum ewigen Leben zeigen kann. Er sieht das Gute in Jesus. Er möchte Gutes tun. Und als Jesus dann im Verlauf des Gesprächs auf die Gebote Gottes, die 10 Gebote verweist, kann er sogar sagen, die habe ich alle gehalten. Und man sagt, gut, vielleicht überschätze ich der junge Mann da ein bisschen. Die Bergpredigt redet eine andere Sprache, aber seine Ernsthaftigkeit ist doch unbestritten. Hier ist ein Mann, der wirklich alles dran setzt, gute Werke zu tun. Dieser Mensch will ein guter Mensch sein und nicht nur das, er merkt sogar noch, dass ihm etwas fehlt. Er weiß, er ist noch nicht angekommen. Er will weiter wachsen. Und auch das macht ihn doch irgendwie sympathisch. Man denkt, ja, der hat irgendwie alles zusammen. Aber nur ein paar Verse später lesen wir in Vers 22, als der junge Mann diese Antwort von Jesus hörte, ging er betrübt weg. Doch kein Nachfolger. Was ist geschehen? Und Jesus hat dem Mann gezeigt, dass Nachfolge mehr kostet, als man denkt. Wir sehen gleich am Anfang die zurückhaltende Reaktion von Jesus auf den Mann, als der ihn guter Meister nennt. Vers 17, dort sagt Jesus, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Warum reagiert Jesus so kritisch? Nun, Jesu Antwort richtet sich frontal gegen die gängige Vorstellung, dass Menschen grundsätzlich gut sind und dass sie zweitens nur genügend gute Werke tun müssen, damit sie ewiges Leben erlangen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man kann kein Christ sein mit der Vorstellung, dass Menschen grundsätzlich gut sind und durch gute Werke ewiges Leben bekommen können. Diese Nachfolge ist keine Nachfolge, sie ist zu billig, sagt Jesus. Nachfolge kostet dein Leben. Und genau deshalb geht der Mann am Ende betrübt weg. Und schauen wir uns genauer an, wie Jesus hier vorgeht. Zuerst korrigiert er das Denken, dass ein Mensch gut sein kann. Er sagt, Gott allein ist gut. Und vielleicht nur, um Missverständnis vorzubeugen, Jesus sagt damit nicht, dass er selbst nicht gut wäre. Darum geht es gar nicht. Eben darin ist er ja einzigartig. Nein, worum es Jesus geht, ist das grundlegende Missverständnis des Mannes aus dem Weg zu räumen, dass Menschen von sich aus gut sind. Und Jesus sagt, Gott allein ist gut. Das ist deine Überzeugung. Kein Mensch ist gut. Gott allein. Das heißt, man darf seine Hoffnung nicht wie der junge Mann hier auf gegenseitiges Schulterklopfen setzen. Ja, guter Meister, guter Schüler. Ja, so geht das nicht. Das ist die Hoffnung des Mannes. Er präsentiert sich hier mit seinem Lebenslauf als vorbildlicher Nachfolger. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Du musst deine Hoffnung auf Gott setzen. Nicht auf dein eigenes Gutsein. Was macht Jesus als nächstes? Nun, als nächstes macht Jesus ihn auf die 10 Gebote aufmerksam. Also beziehungsweise einige davon. Nämlich nur die, die sich auf den menschlichen Umgang miteinander beziehen. Das ist wichtig. Also was Jesus zuerst tut, er scheint die Annahme des Mannes zu bestätigen. Er sagt, ja, wir müssen nur nett zueinander sein, ja, bessere Menschen sein, dann kommen wir schon in den Himmel. Wenn Menschen wirklich so gut zueinander wären wie diese Gebote, na, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Aber das wäre so ähnlich, wie wenn du einen Berg erklimmen willst, ja, vielleicht macht ihr das, und du siehst den Gipfel, ja, und du denkst, wenn du dort bist, dann bist du angekommen. Und dann kommst du an die Stelle. Und du schaust dich um. Und du merkst, das war nicht der Gipfel. Der Gipfel ist da. Das war nur eine kleine Zwischenerhebung, die den Blick auf den eigentlichen Gipfel verstellt. Und genau so kann das Denken, dass Menschen im Grunde gut sind und aus ihrer eigenen Kraft nur mehr Gutes tun müssen, dazu führen, dass wir den Gipfel aus dem Blick verlieren. Was ist der Gipfel? Also um was für einen Gipfel geht es hier? Und es geht darum, wie man als Mensch gut genug sein kann für Gott, für ewiges Leben. Und Jesus sagt dir, einfach nur lieb zu anderen Menschen sein, einfach nur gute Werke tun, das ist billige Nachfolge, das bringt dich nur bis dort, aber nicht bis dort. Du kannst der beste Mensch auf Erden sein. Du kannst jeden anderen mit dem höchsten vorstellbaren Respekt behandeln. Du kannst das perfekte Gemeindemitglied sein, unermüdlich in jedem Ausschuss. Dabei bei der Gemeindegründung, fleißig bei jedem Garteneinsatz, eifrig bei jeder guten Tat. Und doch kann dir etwas fehlen. Und dieses Etwas ist das Wesentliche. Und mit diesem Denken machst du es dir gleichzeitig zu einfach und zu schwer. Zu einfach, weil der Maßstab nicht die Menschen sind, sondern Gott. Zu schwer, weil du deine Hoffnung auf dich selber setzt und deine eigenen guten Werke dich ins ewige Leben katapultieren müssen und deine Hoffnung nicht auf Gott setzt. Zu einfach und zu schwer. Nachfolge kostet mehr, als du denkst. Das offenbart Jesus diesem jungen Mann in Vers 21, schaut euch das mit mir an. Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? Dann geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir. Das ist der Preis der Nachfolge. So kann der junge Mann ewiges Leben gewinnen, indem er alles gibt. Und an der Stelle muss ich natürlich einschieben, dass Jesus diese Aufforderung an eine bestimmte Person gerichtet hat. Ja, aus anderen Teilen im Neuen Testament wird klar, dass Jesus nicht jeden Nachfolger auffordert, seinen gesamten Besitz zu verkaufen und den Armen zu geben. Aber er hat jeden Nachfolger aufgerufen, sein Leben hier zu verlieren, sein Leben hier aufzugeben. Und vielleicht ist da der Auftrag, den Besitz loszuwerden, noch der einfachere. Was auch immer es konkret für jeden Einzelnen hier von uns bedeutet, sein Leben zu verlieren, vielleicht ist das hier noch die einfachste Aufgabe. Und vielleicht spürt er, boah, wenn dieser Mann sich überfordert fühlt, ja, da kann ich mich gut hineinversetzen. Ja, die Kosten der Nachfolge, die erscheinen so unerschwinglich hoch. Zu teuer, zu kostspielig. Könnt ihr das nachempfinden? Diese Last, die man auf sich spürt. Na, schauen wir doch kurz in uns selbst, in unser eigenes Herz. Wie wirkt diese Forderung auf uns? Verlangt Jesus zu viel? Ist das einfach ungerecht, was Jesus will? Vielleicht fühlen auch wir die Kosten der Nachfolge einfach zu schwer auf uns lassen. Du, jetzt. Wenn du als Mutter oder als Vater jeden Tag alles gibst und trotzdem reicht es nie aus. Als Ehemann oder Ehefrau, als Kollege, als Freund, die ganzen Enttäuschungen, alles, was nicht so klappt, wie du dir das vorstellst. Überall gibt es so viel zu tragen. Und vielleicht bist du genauso betrübt wie der junge Mann und denkst: Jesus, ich schaff das nicht. Du verlangst einfach das Unmögliche. Und wenn das gerade du bist, dann ist der nächste Punkt für dich: Denn Nachfolge ist einfacher, als du denkst. Nachfolge ist einfacher, als du denkst. Wenn wir diese Geschichte lesen, ist das Letzte, was uns in den Sinn kommt, dass sie irgendetwas einfacher macht. Aber vielleicht will Jesus eben auch dich von dieser großen Last freisetzen, die du gerade mit dir rumträgst, die du gerade verspürst. Lesen wir ab Vers 23, was Jesus hier sagt, direkt nachdem der Mann traurig davon geht. Vers 23. Jesus aber sagte zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und als seine Jünger das hörten, erschraken sie sehr. Und sie sagten: Wer kann dann gerettet werden? Jesus sagt, wenn wir meinen, dass wir das aus eigener Kraft schaffen können, dann sitzen wir immer noch dem falschen Denken auf, dass Menschen gut genug sind, dass Menschen sich aus eigener Kraft retten können. Und Jesus sagt, kein Mensch kann sich selber retten. Und erst wenn wir merken, dass Nachfolge völlig unmöglich ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann will Jesus dir diese Last nehmen mit Vers 26, denn Jesus sieht seine Jünger an und er sagt damit: Ja, ihr habt es verstanden. Es ist unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus sagt hier nicht nur, du kannst dich nicht aus eigener Kraft retten, Das ist nicht alles, was er mit diesem Unmöglichen meint. Er sagt auch, du musst dich nicht aus eigener Kraft retten. Gott wird das Unmögliche tun. Gott hat das Unmögliche getan. Er selbst hat alles gegeben in Jesus am Kreuz. Und genauso kann dieser mächtige Gott, dein Vater im Himmel, auch dir die Nachfolge ermöglichen. Wenn du nicht auf deine Unmöglichkeiten schaust, deine begrenzte Kraft, deine Schwachheit, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Und die sind unbegrenzt. Jesus will, dass du deine Hoffnung nicht länger auf dich setzt und auf dein eigenes Rackern setzt, um vielleicht gerettet zu werden, um vielleicht die Hürde zu überwinden. Er will, dass du dem vertraust, der das Unmögliche machen kann. Er selbst hat am Kreuz das Unmögliche vollbracht, das wir nicht vollbringen könnten. Und Jesus will deshalb, dass du deine Hoffnung auf Gott setzt, auf seinen Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat und der auch dich retten kann und dir ewiges Leben schenken kann. Nachfolge ist leichter, ist einfacher, aus einem ganz einfachen Grund. Weil sie Gottes Geschenk ist. Nachfolge und Rettung ist Gottes Geschenk. Und genauso ist es auch mit dem Lohn der Nachfolge. Auch sie ist ein Geschenk und deshalb lohnt sich Nachfolge mehr, als du denkst. Das ist unser dritter Punkt. Nachfolge lohnt sich mehr, als du denkst. Lesen wir von Vers 27. Da antwortete ihm Petrus, sie, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Und Jesus sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fach wiederbekommen und das ewige Leben empfangen. Also wenn wir diese Antwort einordnen, dann lasst uns zuerst nicht die Worte Jesu im Vers davor vergessen, als er gesagt hat, bei Menschen ist es unmöglich. Und wir sollen wohl auch eine Parallele zwischen der Äußerung des jungen Mannes wahrnehmen, der gesagt hat, das habe ich alles gehalten. Ja, genauso sagt Petrus, wir haben alles verlassen. Wie reagiert Jesus darauf? Sagt er, Moment mal, und was ist damit? Was ist damit? Jesus hinterfragt den Petrus genauso wenig wie den jungen Mann, als Petrus sagt, sie, wir haben alles verlassen. Jesus fragt nicht kritisch nach, hast du wirklich alles gegeben? Jesus konzentriert sich nicht darauf, was man noch alles hätte geben können. Und das hat einen einfachen Grund. Es rettet dich nicht. Rettung ist ja Gottes Geschenk. Und alles, was darauf folgt, ist Gottes Geschenk. Und wenn man das erkannt hat, wird man nicht mehr darauf schauen, was man alles noch hätte geben können. Man wird dankbar sein dafür, was Gott ermöglicht hat. Ja, dass dein Dienst und deine Nachfolge Gottes Geschenk an dich ist. Das verändert doch dein Denken. Du fühlst dich nicht mehr belastet. Du fühlst dich dankbar. Du freust dich. Du bist frei von deiner gefühlten Last. Wenn du es als Geschenk wahrnimmst. Jesus geht hier noch einen Schritt weiter. Er verheißt großen Lohn für unsere Nachfolge. Der erste Teil hier bezieht sich sehr konkret auf die 12 Apostel. Ihr habt das bestimmt auch gesehen, wie er ihnen die 12 Throne verspricht und die Herrschaft, die Regierung über die 12 Stämme und nur am Rande diese Regierung, die Herrschaft auf den 12 Thronen bezieht sich offensichtlich nicht nur auf die ethnischen 12 Stämme Israels. Das sieht man zum Beispiel beim Apostel Paulus im Römerbrief, ja, dass die Gemeinde, die gesamte Gemeinde auch aus Nicht-Juden wie ein eingepropfter Zweig in einen Olivenbaum ist. Und in diesem Sinn ist also mit den 12 Stämmen Israels die gesamte Kirche gemeint, die auf das Wirken der Apostel zurückgeht und über die die Apostel auch regieren, auch über uns. Aber nach diesem sehr persönlich auf die 12 Apostel ausgerichteten Wort und dieser Verheißung spricht Jesus allgemeiner. Und hier betrifft es uns vielleicht noch konkreter, noch deutlicher. Er sagt, egal wer Menschen, Beziehungen zu Menschen aufgibt, egal wer Besitztümer um seines Namens willen aufgibt, egal welches Opfer du auf dich genommen hast und auf dich nehmen wirst, der Vater im Himmel garantiert dir etwas. Hundertfach wirst du es wiederbekommen. Und das gilt einerseits schon in diesem Leben, nicht in einem, das drückt sich nicht in einem prall gefüllten Konto aus, sondern in der Gemeinschaft, dass man sich gegenseitig hilft. Auf einmal hat man hundertfach das, was man aufgegeben hat. Es liegt einfach daran, dass der Vater im Himmel möchte, dass wir uns als seine Familie umeinander kümmern. Ja, so werden wir hundertfach schon hier belohnt. Aber natürlich steckt dahinter auch eine Verheißung für das ewige Leben. Ja, du wirst hier schon viel bekommen, du wirst dort noch ungleich mehr bekommen. Und vielleicht fällt uns das manchmal schwer, das im Kopf zu behalten, diesen Lohn der Nachfolge. Ja, und vielleicht müssen wir uns neu daran erinnern, dass der Vater im Himmel kein geiziger Gott ist. Der Vater dreht nicht jeden Cent zweimal um, bevor er ihn uns gibt. Mein Gott ist gütig, er ist großzügig. Er liebt seine Kinder. Er redet nicht klein, was wir für ihn aufgegeben haben oder für ihn aufgeben werden, sondern er freut sich über alles, was wir in sein Reich investieren. Ob das nun materieller Besitz ist, gerade vorhin hatten wir es über Gemeindefinanzen, oder ob es kostbare Beziehungen sind, die wir aufgeben, Gott wird es dir hundertfach zurückerstatten. Vielleicht nicht in dieser Welt, aber garantiert in der nächsten. Und meine Frage an euch ist, glaubt ihr das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott ein Gott ist, der uns belohnt? Und lebst du danach? Denn das ist das, was dich dazu befähigen wird, alles aufzugeben. Wenn du glaubst, dass du dir deine eigene Existenz sichern musst, wenn du glaubst, dass Gott kein großzügiger Gott ist, dann kannst du kein großzügiger Mensch sein. Und genau das war der Fehler des jungen Mannes. Er war so auf die Menschen fixiert und auf die Bestätigung durch die Menschen, dass er ganz vergessen hat, dass Gott ein guter Gott ist, der belohnen wird. Und weil sein Herz nicht erfüllt war mit Freude an Gott, an diesem guten Gott, deshalb konnte er nichts aufgeben. Nicht das, woran er eigentlich sein Herz gehängt hat. Glaubst du an den gütigen und großzügigen Gott, der dir wiedergibt, was du aufgibst? Nun in Vers 30 endet Jesus dann nochmal auf einer Note, die nachdenklich stimmt. Da schauen wir nochmal rein, Vers 30, dort sagt er, aber viele Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Worauf will Jesus hinaus? Hat er nicht gerade Lohn verheißen? Nun, ich denke, worauf Jesus hinaus will, ist, dass man aus der falschen Motivation her alles aufgeben kann. Und das sehen wir in der nächsten Episode. Wie gesagt, ich werde das nur kurz ansprechen. In der zweiten Episode geht es um Arbeiter in einem Weinberg. Die ersten arbeiten den ganzen Tag für einen Denar, also einen Tag, den Lohn eines Tagelöhners. Und dieser Denar steht für den Lohn, den du für die Nachfolge bekommen wirst. Und die ersten Arbeiter lassen sich darauf ein, und als sie aber merken, dass auch die Arbeiter, die erst später und erst zur Mittagszeit hinzukommen, dass sie am Ende den gleichen Lohn erhalten, erwarten sie mehr vom Weinbergbesitzer, also von Gott. Fangen an zu murren, als auch sie nur den einen Denar bekommen. Aber so sollte man in Gottes Familie nicht denken. Ja, damit macht man nur wieder den gleichen Fehler wie der reiche junge Mann ganz am Anfang. Man meint, dass man sich selbst etwas erarbeitet und verdient hätte. Man vergisst, dass alles vom Vater gegeben ist, der uns reichlich beschenkt. Und ich denke, dieses Denken ist wahrscheinlich in uns so lange, wie man sich mit anderen in Gottes Familie vergleicht. Und vor allem dann Vergleich, wenn es uns selbst besser dastehen lässt. Also lasst uns nicht einander als Konkurrenz für den Topspot im Himmelreich wahrnehmen. Ja, davon handelt die dritte Episode, aber die werden wir uns nicht mehr anschauen. Lasst uns einander als Vorbilder sehen. Denn indem wir andere groß machen, machen wir den Schenker groß und die Freude über ihn. Wenn wir kleinreden, was es bedeutet, gut zu sein, dann machen wir den Schenker klein. Und indem wir uns also selbst nicht überhöhen, wie der junge Mann es getan hat, der die Menschen besser gemacht hat, als sie sind, sondern indem wir uns klein machen. Auf diese Weise vermeiden wir, dass wir am Ende als Letzte dastehen. Denn Jesus sagt am Ende dieser dritten Episode, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Diener. Der erniedrige sich selbst. Der werde euer aller Knecht. Und der Grund ist wieder der, bei dem wir begonnen haben. Jesus selbst ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist ein Herr, der gerne das anerkennt, was seine Nachfolger für ihn aufgeben. Er freut sich darüber. Er redet es nicht klein. Er sagt auch nicht kritisch, hast du wirklich alles gegeben? Ja? Was ist damit? Was ist damit? Nein, Jesus verspricht hundertfachen Lohn für das, was wir aufgeben. Und damit zeigt er, ja, Nachfolge lohnt sich. Aber der erste Schritt in echter Nachfolge ist eben der, dass wir unsere Hoffnung nicht auf unsere guten Werke setzen, nicht auf unser eigenes Gutsein, nicht auf das, was wir aufgeben, denn das ist keine Nachfolge und es ist unmöglich, dass jemand dadurch gerettet wird. Sondern Nachfolge beginnt damit, dass wir uns selbst nicht länger als gut befinden, sondern dass wir mit Jesus bekennen, Gott allein ist gut. Und indem wir unsere guten Werke nicht länger als ausreichend befinden, indem wir unsere Hoffnung nicht mehr darauf setzen, dass wir vielleicht doch selber aus eigener Kraft gut genug sein können. Das ist eine Last, die kein Mensch tragen kann. Am Ende läufst du traurig, betrübt weg aus der Gemeinde. Wir sollen auf Gottes gutes Werk vertrauen. Am Kreuz, wo Jesus sein Leben gibt. Wir sollen unsere Hoffnung auf den setzen, der das Unmögliche möglich macht. Der Menschen, die nicht gut sind, zu guten Werken befähigt. Zu Nachfolge. Jesus will, dass wir unsere Hoffnung auf den Vater im Himmel setzen und auf ihn, seinen Sohn Jesus Christus. Und dann werden wir am Ende nicht betrübt davon gehen. Sondern im Gegenteil, dann wird Nachfolge leichter, als wir denken. Denn dann werden wir erwartungsvoll. Dann werden wir voller Dankbarkeit erwarten, dass Gott uns zu Dingen befähigt, die uns unmöglich erschienen sind. Zu guten Werken, zu Selbstaufgabe, unseren Reichtum an Arme zu geben, Dinge, die wir uns selbst nie im Leben zutrauen würden. Weil wir wissen, dass wir nicht gut genug dafür sind. Aber Gott ist gut und er kann das Unmögliche in unserem Leben möglich machen. Und ich bin gespannt, über welche Dinge du in dieser Woche staunen wirst. Über die guten Dinge, die Gott in dir ermöglicht. Deine Selbstaufgabe, die du anderen gegenüber an den Tag legst. Dein Dienen, deine Knechtschaft gegenüber allen, die dich zu den Ersten im Königreich zählen lässt. Und ganz nebenbei, ich glaube nicht, dass es im Himmelreich Letzte gibt. Wir werden alle Erste sein, denn Gott macht es möglich. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du diesem jungen Mann so klar gezeigt hast, dass er sich nicht selbst retten kann. Dass du ihm gezeigt hast, dass dein Herz voller Liebe für sein Reichtum ist, aber nicht voller Liebe für Gott. Und dass er nicht gut ist. Wir danken dir aber auch, dass du einen viel besseren Weg gezeigt hast, wie Nachfolge wirklich möglich wird. Indem wir unsere Hoffnung auf den setzen, der das Unmögliche möglich macht. Der in uns alles bewirkt, was in irgendeiner Weise gut ist. Was dich in irgendeiner Weise rühmt. Und wir danken dir, dass Jesus jemand ist, der nicht in Frage stellt, was wir aufgeben, sondern sich daran freut und uns Lohn verspricht. 100-fach in dieser Welt und in der nächsten. Herr, schenk du uns den Glauben, damit wir diese Nachfolge im Vertrauen auf ihn auch glaubwürdig in dieser Welt leben. In Jesu Namen. Amen.